durch Konversionen auch leicht zu erklären. Im Irak haben sie ja viele oder fast alle, im Iran sind fast gar keine, schiitischen heiligen Städte. Also diese Schreine der schiitischen Imame und so. Und klar, im 19. Jahrhundert, wie auch bei uns, sind die Pilgerfahrten, also überhaupt die Reisen. Das Reisen wurde bequemer und das Reisen wurde üblicher und die Pilgerfahrten wurden häufiger. Und jetzt sind natürlich immer mehr Pilger zu diesen schiitischen Pilgern, zu diesen Städten gereist. Und wie es halt so ist, also haben sich dann hier viele Stämme da in der Gegend dieser heiligen Städte Najaf und Karbala auch konvertiert. Und dann in Bagdad kriegen wir erst im 20. Jahrhundert eine schiitische Mehrheit. Und ich glaube, Bagdad ist eine ganz wichtige Stadt. Ich habe schon erwähnt, Bagdad war die Stadt der abbasidischen Kalifen. Und das, also wenn Anfang des 20. Jahrhunderts jemand gesagt hätte, Bagdad wird einmal eine schiitische Mehrheit haben, dann hätte man gesagt, der stimmt, das wird nie der Fall sein. Also vor dem Ersten Weltkrieg war die jüdische Minderheit in Bagdad größer als die schiitische. Und plötzlich Mitte des 20. Jahrhunderts haben wir eine schiitische Mehrheit. Natürlich alles ganz leicht zu erklären, Landflucht aus dem Süden und so weiter, soziale Schichten, die mehr Kinder haben, das übliche Programm. Aber ich glaube, das ist eines dieser großen Traumen, dass viele Sunniten sagen, ja, man sitzt ja am Irak, den haben sie ja auch sozusagen erobert. Das wäre jetzt meine Tour d'horizon durch die Region. Schauen wir mal auf die Uhr. Ja. Zu Syrien. Ich habe schon gesagt, von einem Krieg in Syrien zu sprechen, trifft es einfach überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig zu verstehen, gerade wenn man sich mit der Flüchtlingsproblematik befasst. Weil eben schon allein dadurch, dass es kein Krieg ist, gibt es auch nicht die eine Lösung. Und die Leute kommen teilweise wirklich von einem Konflikt in den anderen, wenn sie sich ein paar Kilometer bewegen, das muss man wirklich sagen. Also es gibt nicht so etwas wie ein Gebiet, wo man sagt, da wird der Konflikt nie hinkommen. Zuerst, also obwohl das wird Sie überraschen, möchte ich zwei Sachen erwähnen, die ich sonst nie zu vergessen pflege, und darum stelle ich sie an den Anfang. Wir vergessen schon auch immer, dass es alle diese Aufstände und alle diese Revolten 2011 sehr viel auch mit sozialen Problemen und wirtschaftlichen Problemen zu tun haben oder hatten. Wir haben so im Blick gehabt 2011, also diese Mittelstandsjugend mit Social Media und Internet und Handy, die da auf die Straßen zieht. Aber in Wirklichkeit war der Druck auch schon von weiter unten schon auch sehr, sehr groß. Ne? Es ist auch so typisch für mich, dass der arme Herr Bouazizi, der sich in Tunesien im Dezember 2010 verbrannt hat und das Ganze ausgelöst hat, da steht dann immer, also jetzt ist es eh schon korrigiert, aber am Anfang stand immer ja ein junger Akademiker, der keine Arbeit fand und so. Das war kein junger Akademiker, der hat nicht einmal einen Pflichtschulabschluss gehabt. Ne? Also wir wollten das auch irgendwie anders deuten, nur als den Kampf um politische Freiheit. Es war auch ein sozialer Konflikt und wahrscheinlich schon auch mit unserer Wirtschafts- und Finanzkrise auch im direkten Zusammenhang, einfach weil die Lebensmittelpreise zu der Zeit in diesen Jahren ab 2007, 8, 9 sehr gestiegen sind. In Syrien ist noch etwas dazu gekommen, was ich sehr interessant finde und was meistens auch nicht gesagt wird. Also im Jahr 2000 hat ja der junge Bashar al-Assad von seinem Vater Hafiz eben die Macht übernommen, wurde Präsident. Damals war er 34 Jahre, die Verfassung musste extra geändert werden, dass er das machen darf. Und er hat in den Jahren darauf, also ganz am Anfang gab es sogar die Hoffnung auf etwas politische Öffnung. Die ist bald verflogen, aber was er sehr wohl getan hat, ist, dass er dieses sozialistische Plansystem in Syrien abgeschafft hat. Oder zumindest sehr, sehr stark also verbessert hat und eigentlich marktwirtschaftliche Reformen gemacht hat. Also eigentlich genau das gemacht hat, was wir von ihm wollen. Ne? Was natürlich wirklich dazu geführt hat, dass dieses BAF-Regime, also das Assad-Regime, auch einen Teil seiner Klientel verloren hat. Denn natürlich gibt es da immer Verlierer, ne? Es gibt auch Gewinner. Und Syrien war schon ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, egalitäres System, also so richtig eine ganz, ganz dicke, reiche Schicht hat es da nicht gegeben. Ich meine, natürlich die Assads und andere genug gestohlen, aber es war also niemand ganz, ganz arm und wenige ganz, ganz reich. Ja. Und das ist anders geworden in den 2000er Jahren. Und dann kam auch noch dazu, kamen Umweltprobleme dazu. In Syrien, aber natürlich nicht nur in Syrien, sondern im ganzen Nahen Osten, hat es in den Jahren vor 2011 sehr, sehr große Trockenperioden gegeben. Und also die Landwirtschaft, aber auch die Viehwirtschaft war zum Teil sehr getroffen. Was passiert? Die Leute ziehen in die Stadt. Also auch diese Struktur hat sich verändert. Also es waren plötzlich viel mehr Leute da, die einen Aufstand gemacht hätten und die eben diesem Regime nichts mehr schuldig waren und eben nicht mehr dankbar waren. Das möchte ich nur an den Anfang stellen, weil wenn ich das nicht am Anfang stelle, dann vergesse ich es sozusagen. Ja, und der Hauptkonflikt in Syrien bleibt natürlich die Revolte gegen das Regime, das ist ganz klar. Es waren am Anfang einzelne Demonstrationen an verschiedenen Orten, also es gab nicht so wie zum Beispiel in Libyen, ein Zentrum des Aufstands. Also es gab auch nicht den Quartierplatz in Syrien. Und Assad und das Regime hat absolut hysterisch und völlig überreagiert und wahnsinnig repressiv geantwortet. Ich erkläre mir das auch durch die jüngere syrische Geschichte, dass Assad Vater hat ja in den 80er Jahren, also eigentlich ab Ende der 70er Jahre, sehr zu tun gehabt mit einem Muslimbruderaufstand, den er dann auch grausam beendet hat durch das Bombardement von Hamas wir wissen nicht, also Tausenden oder Zehntausenden Toten. Und ich glaube, mein Sohn der kann das genauso beenden. Also so, wenn ich einmal durchgreife und je besser, desto früher, dann ist das Ganze aus. Also so hat es angefangen und wie ich Ihnen gesagt habe, und dann setzt aber das ein, dieser Stellvertreterkonflikt, den ich Ihnen beschrieben habe, in einer sehr frühen Phase. Wirklich nicht am zweiten Tag, aber am dritten so ungefähr, dass Regionalmächte wie Saudi-Arabien und so weiter die Chance sehen, da irgendwie den Status quo in Syrien zu verändern. Was natürlich wiederum zur Folge hat, dass der Iran, gegen den das Ganze geht, also der beseitigt werden soll, mit Assad, eben seine Hilfe für Assad hochfährt. Und dann kommt eben dieser Moment, wo diese Konfessionalisierung einsetzt. Ich kann mich gut erinnern, ich habe schon im Jahr 2011 eben mir Namen von Rebellengruppen angesehen und habe gefunden, die sind alle aus der islamischen Geschichte und alle aus der sunnitisch-schiitischen Feindesgeschichte. Und ich habe damals sogar einen Rebellen, mit dem ich geredet habe, gefragt, warum macht ihr das? Warum tut ihr das? Das ist gefährlich. Sagt er, das muss man nicht so ernst nehmen, wir meinen das gar nicht so. Wir machen das, damit wir mehr Geld, mehr Unterstützung aus dem Golf bekommen. Also wo diese islamische, also diese sunnitische Agenda sozusagen auf offene Ohren gestoßen ist. Ne? Und in kürzester Zeit, wie Sie wissen, waren wir in diesem religiösen Krieg. Ne? Also wie gesagt, diese verschiedensten Schichten, Aufstand, hegemonialer Krieg, konfessioneller Krieg, dann dieses globale Element, also dieses geopolitische Element, besser gesagt, dass Syrien eben das letzte Land war, wo Russland wirklich noch einen Fuß in der Tür hatte, nicht nur einen Fuß in der Tür, sondern auch einen Mittelmeerhafen in Tartus am Mittelmeer. Und natürlich auch nicht sozusagen sang- und klanglos das aufgeben wollte und ja jetzt ganz gewaltig eben interveniert. Und wir haben dann eben diese Rebellengruppen, die sehr früh auch, das sind zum Teil Kleinstgruppen. Also die CIA spricht von 1500 Rebellen. Ich meine, auch das beschreibt viel. Weil das sind auch zum Beispiel Rebellen in Milizen, die ganz ihre eigene Agenda haben. Also das sind wieder, jede dieser Milizen, würde ich sagen, kann man sagen, steht wieder für eine eigene Schicht des Konflikts. Weil da geht es wirklich oft um lokale Konflikte. Also die Miliz von Spital gegen die Wasserboss. Ne? Das ist zum Beispiel in Libyen ganz stark passiert. Ich sage immer, Libyen heute ist wie Italien Gibraltar, wie Siena gegen Florenz, aber wirklich. Ne? Und auch das gibt es auch in Syrien, aber wir sehen es halt immer. Ne? Weil die eine Miliz nennt sie eben so und erklärt sich zuständig für das Dorf und kontrolliert halt so drei Dörfer weiter und so. Ne? Also eine totale Zersplitterung. Und in dieser Situation sehen wir, dass der gesamte Staat, also die Organisation, eben die im Irak, dann am Ende des Bürgerkriegs im Irak, 2009 verschwindet. Und man glaubt ja immer, wenn was verschwindet, ist es nicht mehr da, aber das ist eben ein großer Irrtum, dass die den syrischen Bürgerkrieg für ein enormes Comeback benutzen. Also dass die sozusagen aus dem Irak nach Syrien kommen, sich dann ja dort Islamische Staat in Irak und Syrien nennen, dort irrsinnig stark werden, wahnsinnig viel Zulauf haben, weil es ist einfach bei solchen Bürgerkriegen immer so, dass die erfolgreichsten Milizen haben am meisten Zulauf, auch weil es am meisten Früchte zu verteilen gibt, Geld, Sold, Beute, alles. Ne? Also, und der steht da auf wie ein Phönix aus der Asche, der Islamische Staat, und schwappt dann von Syrien 2013 wieder zurück in den Irak, wo er dann 2014 sogar die zweitgrößte Stadt des Irak, Mosul, wieder erobert. Also plötzlich haben wir diesen Islamischen Staat. Ja, ich glaube, unterschätzt haben wir es alle. Es war unglaublich, dass die das, diese Städte so erobern konnten. Ich meine, der Islamische Staat kontrolliert halt ein Drittel des Irak und nicht weniger in Syrien. Ich habe übrigens am Montag den irakischen nationalen Sicherheitsberater getroffen und habe mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, wie war das mit Mosul? Haben Sie das nicht gewusst und so weiter? Und er hat was Interessantes gesagt, also eine sehr typisch arabische Parallele gezogen. Er hat gesagt, das war wie 1967. 1967, der Krieg gegen Israel, haben ja auch die Araber, waren davon überzeugt, dass das für sie leicht zu gewinnen ist. Und er sagt, wir haben es nicht geahnt. In Mosul waren 50.000 Soldaten irakische und der Islamische Staat hat diese Stadt